بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته. فرج كربنا ويسر أمرنا، فرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذه الرسالة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للدكتور الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله تعالى. هذا ومع اللقاء 29، وفي بدايته أحييكم بتحيات الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصلوب بيت الله dem Herrn der Welt, in dem alle Erbarmer, dem auch herzlichen und Frieden und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Frieden und Segen sein auf ihn und seine Gefährten und all denjenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder bei der segensreichen Vortragsreihe bezüglich der Überprägung der koranischen Botschaft des gelehrten Sheikh Farid al-Ansari, möge Allah azawajal mit ihm barmherzig sein. Und so sind wir angekommen beim 29. Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع إجابة المصنف رحمه الله تعالى على مسألة عرضها السائل. كانت المسألة: كيف أجدد ديني؟ فأجابه المصنف بمسألتين: الأولى، سل نفسك هل تعرفين الله؟ المسألة الثانية، هل تعرفين القرآن؟ فمن عرف الله وعرف القرآن استطاع أن يجدد أمر الدين. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتحدث عن القرآن وعن التعريف بالقرآن. لماذا؟ لأنه الوسيلة لمعرفة الله رب العالمين، فلا نستطيع أن نعرف ربنا إلا من خلال منهاجه، وإلا من خلال الرسائل التي أرسلها على أنبيائه ورسله. فربنا تعالى عرفنا على ذاته بذاته في كتابه، أي في آياته وفي مخلوقاته. لذا بدأ المصنف بالقرآن الكريم فعرفنا على القرآن، ثم انتقل بنا للتعرف على الله رب العالمين. وكانت البداية أن تعرف أنك عبد، أن تعرف أنك عبد، وأن لك ملك خالق قادر معز مذل هو الله رب العالمين. هذا الإله العظيم الذي خلقك، خلقك وخلق الكون من حولك، فخلق الكون في 6 أيام كما بيّن في كتابه، ثم خلق آدم أيضا على مراحل وأطوار، ثم خلق الجنين داخل الرحم على مراحل وأطوار. وكان السؤال: لماذا هذه الأطوار والمراحل؟ والله عز وجل قادر، قدير، مقتدر، يقول للشيء كن فيكون. أجبنا أن هذا أو هذه المراحل في الخلق تعلمنا أولا الصبر والحلم وعدم العجلة، ثانيا توضح لنا سنة التدرج. من أجل هذا وقفنا وقفة طويلة أمام هذه السنة، سنة التدرج، لأهمية الباب، لأنها تشمل حياتك كلها، فلا بد أن تراعيها في شأنك كله. لذلك وقفنا أمام التدرج كسنة ربانية، ثم بدأنا نقف أمام مراحل الدعوة التي بدأها النبي عليه الصلاة والتسليم بهذا الكتاب العظيم، ورأينا أنها أيضا مرت بمراحل تدريجية، فكان هناك مرحلة التهيئة للنبوة والرسالة، ثم مرحلة بدء النبوة والرسالة، ثم مرحلة الدعوة السرية، ثم مرحلة الجهر بالدعوة، ثم مرحلة الهجرة إلى المدينة، ثم قيام المجتمع في المدينة. وكان بناء هذه الأمة وبناء هذا المجتمع في المدينة مر بعدة ركائز، على رأسها بناء المسجد، ثم الأخوة الإيمانية، ثم المعاهدات مع غير المسلمين، ثم بناء جيش قوي للإسلام والمسلمين. كلمنا عن المسجد، ثم انتقلنا للركيزة الثانية في بناء الأمة وهي الأخوة الإيمانية الصادقة، وما زلنا في رحابها لأهمية الباب. فتعرفنا على منهج الإسلام في توثيق روابط الأخوة الإيمانية بقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وبينا أن هذه الأخوة منة وفضل من الله تعالى، فهو القائل لنبيه عليه الصلاة والتسليم لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، فهي منة من الله تعالى يؤلف بين قلوب عباده. ثم بدأنا نقف أمام السنة المطهرة وكيف وثقت لروابط الأخوة الإيمانية، وبدأت بالتحذير من الظلم والشح، ثم بدأت ببيان الحقوق التي ينبغي أن تراعى في مقام الأخوة الإيمانية في الترابط الإيماني والتكافل في الحقوق، وذل ما زلنا نقف أمامه من خلال حديث أبي هريرة الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والتسليم لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم، والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقفنا أمام هذا الحديث، شرحنا بعضه، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا.
Liebe Geschwister im Islam, wir machen eine kleine kurze Wiederholung, damit man yani das Vergangene auch etwas auffrischt. Wir haben, und jetzt mittlerweile auch schon länger, über die Passage geredet, in dem der Fragende dem Autor eine Frage gestellt hat und ihm gesagt hat, wie erfrische ich meinen Iman, beziehungsweise wie belebe ich meinen Glauben. Darauf hat der Autor geantwortet, indem er ihm gesagt hat, du musst deiner Nefs zwei wichtige Fragen stellen. Einmal, oh Nefs, kennst du Allah? Und einmal, ja Nefs, kennst du den Koran? Danach haben wir erwähnt, liebe Geschwister, warum es ausschlaggebend ist, dass man Kenntnis über das Buch Allahs Azzawajal hat, über den Koran. Denn wir haben gesagt, der Koran lehrt uns die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Allah Azzawajal lernt man kennen anhand der Zeichen in der islamischen Gesetzgebung und ebenfalls anhand der Zeichen der Umgebung, die jeder von uns wahrnimmt. Danach sind wir weitergegangen und haben gesagt, um über die Kenntnis Allah Azzawajal zu erlangen, sollte man zuerst mal Kenntnis über sich selbst erlangen. So haben wir in Surat al-Mu'minun erwähnt, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Erschaffung Adams a.s. erwähnt und danach die Erschaffung der übrigen Menschen. Und so haben wir gesagt, dass dir bewusst werden muss, wenn du ein Geschöpf bist, dass es dafür ebenfalls einen Schöpfer gibt. Und die Antwort ist zwangsläufig, dass der Schöpfer Allah subhanahu wa ta'ala ist. Wir haben weiterhin vieles erwähnt, liebe Geschwister. Es wird jetzt natürlich den Zeitrahmen sprengen, wenn wir jetzt alles wiederholen. Aber wir haben uns die Frage gestellt, warum erschafft Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen in verschiedenen Abschnitten und wie er selbst gesagt hat, dass er die Erde in 6 Tagen erschaffen hat, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala eigentlich in der Lage ist, dass er zu einer Sache sagt, sei und sie ist. Weshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Angelegenheiten so erschaffen? So haben wir gesagt, dass dahinter yani viele Weisheiten stecken. Einmal ebenfalls für uns Menschen, dass wir lernen, Geduld zu haben, Nachsichtigkeit zu haben, aber ebenfalls, dass derjenige, der in seinem Leben etwas erreichen will, und das jetzt auf unser Leben bezogen, dass der Mensch eine gewisse Sunnah haben sollte, und damit ist nicht, nicht nur das Wort Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam gemeint, yani die Biografie, sondern eine Sunnah des Lebens ist es, liebe Geschwister, dass man verschiedene Dinge, wenn man sie angeht, dass man sie schrittweise angeht. Genauso wie die Offenbarung zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jal hat nicht einfach den Koran offenbart auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern er hatte eine gewisse Vorbereitung. Und die Vorbereitung geht noch lange, bevor der erste Vers offenbart worden ist. Und dann wurden die ersten Verse offenbart. Und dann kam ebenfalls diese Art und Weise in der Sunnah, in der Biografie des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er, yani wie die Dawah angefangen hat, dass sie yani mit den nahegehörigen Angehörigen angefangen hat, dann die Dawah im kleinen Kreis, dann die Dawah im Geheimen, dann die Dawah erweitert und dann die Dawah offenkundig und dann kam die Hijra und so weiter und so fort. Auch nach der Hijra sehen wir, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam angefangen hat, Stück für Stück eine Gesellschaft sozusagen aufzubauen, indem er damit begonnen hat, dass er eine Moschee errichtet hat, damit die Menschen ihre Pflichten nachgehen können, die Allah subhanahu wa ta'ala auf sie auferlegt hat. Und danach, liebe Geschwister, hat er damit angefangen, und das ist ja ein Bestandteil der Vorträge, die wir zurzeit halten, damit angefangen, die Brüderlichkeit aufrecht zu erhalten, beziehungsweise die Brüderlichkeit zu verbessern. Und das ist ja das Thema, worüber wir schon seit einigen Wochen und Monaten mittlerweile reden, die Brüderlichkeit nach islamischer Gesetzgebung, beziehungsweise auf welchen Grundpfeilern die Brüderlichkeit, die islamische Brüderlichkeit aufgebaut sein muss, damit sie eine Brüderlichkeit ist, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt und wie sie die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorgelebt haben. So haben wir erwähnt den Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu, in dem dieser überliefert, dass der Prophet, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte, in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche: Seid nicht neidisch aufeinander und überbietet einander beim Handeln nicht. Hasst nicht einander, wendet euch nicht voneinander ab, unterbietet einander nicht beim Kauf, sondern seid im Dienste Allahs Brüder. Ein Muslim ist der Bruder jeden Muslims. Er fügt ihm kein Unrecht zu, er verachtet ihn nicht und er lässt ihn nicht im Stich. Die Gottesfurcht ist hier im Herzen. Dabei zeigte er dreimal auf seine Brust. Es ist schlimm genug, wenn jemand seinen muslimischen Bruder verächtlich behandelt, Blut, Besitz und Ehre eines jeden Muslims sind für einen anderen Muslim haram. Und dieser Hadith ist überliefert bei Imam Muslim. Diesen Hadith, liebe Geschwister, haben wir in den vergangenen Unterrichten angefangen. Wir haben erläutert, was bedeutet, seid nicht neidisch aufeinander und überbietet einander beim Handeln nicht. Im letzten Unterricht, jetzt vor zwei Wochen, haben wir über das Thema des Hasses gesprochen. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, hasst nicht einander. Und heute, bismillah, werden wir bei diesem Hadith fortfahren.
اللقاءات الماضية وقفنا مع قول النبي لا تحسدوا وبينا أنواع الحسد، وقفنا مع قول النبي ولا تناجشوا وبينا مقصود النجش في المعاملات وغيرها، وقفنا مع قول نبينا ولا تباغضوا وبينا حقيقة التباغض وأنواع التباغض. في هذا اللقاء سوف نقف مع قول نبينا عليه الصلاة والسلام ولا تدابروا. إيه المقصود بالتدابر؟ هذه مسألة هامة، لأن هذا الباب يا إخوة بسبب الجهل وعدم العلم تحدث بسببه إشكالات كثيرة جدا في الأمة المسلمة، فلا بد للمسلم أن يتحصن بالعلم الشرعي ويتعرف على حقائق تلك المصطلحات وعلى مناط تطبيقها، وإلا يكون الخلل وتكون المشكلات والأفات. فإيه المقصود بقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ولا تدابروا؟ التدابر بمعنى الهجران وبمعنى التقاطع، مأخوذ من أن يولي الرجل دبره لأخيه ولا ينظر إليه بوجهه. الدبر يعني الخلف، يعني إذا رأيته أعطيته ظهرك ولا تلتفت إليه فتعطيه قفاك. دليل على الهجر، دليل على الخصومة، دليل على التقاطع. ولذلك لأن أهل الجنة عندهم الكمال في النعيم، فلا تجد مطلقا في الجنة تضابر. ولذلك القرآن لما وصف أهل الجنة قال على سرر متقابلين، لا يمكن أبدا أن ترى قفا أخاك أبدا في الجنة أبدا، دائما ترى الوجوه فقط، دائما متقابلين. لماذا يا إخوة؟ لأن لو أعطيتك أفاية يبقى أنا بهجرك. وزي بتقول لك كيف الآن، حتى عندنا مثل عند أهل مصر يقول لما تجد هذا المتدابر أو هذا المتخاصم يقول له إيه، إحنا خدنا إيه من وشك عشان تدينا أفاك؟ يعني أنت لا مصلحة عندك أصلا، كمان بتدينا أفاك يعني أعمل إيه؟ فيقول له خدنا إيه من وشك عشان تدينا إيش أفاك؟ يعني أنت بتدي الأفا ليه؟ تدي الأفا معناه إيه؟ يعني كمان بتهجر وأنت أصلا لا نفع فيك. فإعطاء القفا والدبر دليل على الهجران. فده مفهوم كلمة تضابر، لا تضابروا أي لا تتقاطعوا، لا يهجر بعضكم بعضا. الله يا عم الشيخ، يعني الهجر مطلقا ممنوع لك؟ أبدا. الهجر أنواع يا إخوة، في هجر محرم وفي هجر واجب ومندوب ومباح، وده اللي هنفصل فيه بعد أن يبين المترجم إيه المقصود بالتضابر. نعم.
Wir machen weiter, wie wir erwähnt haben, in der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wir kommen nun zu der Passage, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Und wendet euch nicht voneinander ab. Wie wir erwähnt haben, die Geschwister in den vergangenen Unterrichten, dieser Hadith, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier erwähnt, ist ja sozusagen wie so ein Fundament für die islamische Brüderlichkeit. Denn alle Dinge, die hier erwähnt sind, sind Dinge, Gebote bzw. Verbote, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat, damit die Brüderlichkeit aufrecht erhalten wird. Wenn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, und wendet euch nicht voneinander ab, dann ist auch, wie der Sheikh erwähnt hat, ist es wichtig, dass man auch sprachlich versteht, was damit gemeint ist. Sich von jemandem abwenden, ist sprachlich gesehen, wie das Wort, das hier benutzt wird, bedeutet das, dass man jemandem den Rücken zukehrt. Und was damit gemeint ist, ist ja natürlich logisch, im Deutschen ist es gut übersetzt, mit sich voneinander abwenden. Das heißt, du kehrst niemandem den Rücken. Das heißt, für deinen islamischen Bruder oder deinen Bruder generell sollte man ja nicht den Rücken kehren, weil das eine Art und Weise ist, wie sie der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier verboten hat. Und deswegen sehen wir, wie Allah subhanahu wa ta'ala, als er die Paradiesbewohner beschreibt, beschreibt er sie damit, indem er sagt, dass sie sich immer im Blickkontakt haben, dass die Gesichter sie immer die Gesichter sehen, dass man es nicht voneinander abwendet, so wie es im Paradies ist, wie es Allah subhanahu wa ta'ala im Koran beschrieben hat. Das heißt, diese Sache, auch wenn man sie als eine kleine Sache sieht, ist eine Sache, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier erwähnt hat in diesem Hadith, dass man sich nicht einander den Rücken kehren sollte, sich voneinander abwenden. Das Abwenden, liebe Geschwister, gibt es auch verschiedene Arten. Es gibt Arten vom Abwenden, die völlig haram sind, und es gibt Arten vom Abwenden, sich voneinander abwenden, die vielleicht erlaubt sind, die vielleicht sogar geboten sind in manchen Situationen. Und das ist das, was der Sheikh näher erläutern wird.
بداية الأصل في الهجر التحريم. الأصل في الهجر بين المسلمين أنه حرام، ده الأصل. طيب هذا الأصل إن كان الهجر بين المسلم وأخيه المسلم من أجل دنيا فيحرم فوق ثلاث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فده في أمر دنيا. في أمر دنيا مثلا ابن الجيران زعل ابنك، تروح أنت مختلف مع الجيران، خلاص على ما أمر دنيا، أولاد بيلعب مش عارف إيه، زعقتوا البعض بقى في هجر. نقول لك انتبه، هذا النوع من الهجر الإسلام أعطاك فرصة 3 ليالي فقط تراجع نفسك حتى يسكن غضبك، ثم بين لك أن الأفضل منكما الذي يبدأ بالسلام. فإن تماديت بعد 3 ليال في الهجر وقعت في الإثم، بل وقعت في كبيرة من الكبائر، لأن النهي هنا نهي تحريم، لا يحل، يعني يحرم، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أي ثلاث ليال. لماذا الثلاث؟ قال العلماء: لأن الأمر في بدايته عند الخلاف يكون الغضب فيه مشتعلا، فإن رمت تصلح في هذا الوقت ربما الفجوة تزداد، فاترك الطرفين حتى يسكن الغضب، مع ليلة وتاني ليلة يبدأ يرتاح، يراجع نفسه، يفكر، حد يذكره بالله، حد ينصحه، فيسكن الغضب. أما في بداية المشكلة ما تجيش تقول نصلح الآن، لا، انتظر، دعه حتى يسكن غضبه. بغياب هذا الفقه يا إخوة كم من مشكلات تفاقمت. لماذا؟ لأن الكثيرين ممن يرمون الإصلاح ليسوا من أهل العلم، فيجي لك مثلا في بداية مشكلة والغضب يثور والإنسان غاضب جدا ويقول كلمة يا تعال نصلح، يروح سبب في الصلح وسبب فيه وسبب في الناس، فبعد ما كانت المشكلة هينة عظمت. لماذا؟ لأن من رام الصلح من أهل الجهل وليس من أهل العلم. أهل العلم يرون قمة الغضب فيسكن هذا ويخلص، يا فلان اذهب إلى بيتك الآن يا عبد الكريم، خلاص اهدأ، روح للبيت الآن، وانت يا فلان خلاص، ونبعد المشكلة الآن، ما نتكلم في إصلاح الآن، دع عبد الكريم يروح البيت يهدأ، خلاص تعدي ليلة، تاني ليلة اتصل به انت كمصلح، يا عبد الكريم ده أخوك الله يبارك لك، ليه كده؟ ما أنا مش مستهلة اللي حصل ده كله والناس وكذا، ليه؟ وتروح له البيت تشرب معاه كوباية شاي وتحاول ترقق قلبه، وفي نفس الوقت مع الطرف الثاني بترقق القلب بكلمة طيبة تذكره بمواقف عبد الكريم الكويسة. يعني أخذ عبد الكريم معك بيعمل كذا وكذا وكذا عشان خطأ أو مسألة واحدة يحصل الفجوة دي، يا أخي الله يبارك لك. طب يا أخي أنا عايز أقول لك له سيئة، كم حسنة عنده؟ على الأقل 10. طب سيئة واحدة قدام 10 تزوف في بحر الحسنات، ترقق القلوب، بعدها يتم الإصلاح بسهولة ويسر. إنما في الحال انتبه، يقول لك أنا عايز أصلح. مين يا ابني؟ أنت جاهل، مثلك لا يصلح، مثلك يصمت، مثلك قال في حقه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من صمت نجا. أنت تسكت خالص، لأن النبي يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وده مش خير، الآن مش خير عندما يقول لك النبي لا يحل لمسلم أن يهجر فوق ثلاث. لماذا حدد ثلاث؟ ما كان قال لك لا يحل مسلم أن يهجر أخوك، خلاص ما قالش ثلاث. أيوة، ده بيراعي نفسية المختلفين، في غضب، في مشكلة، والغضب كما تعلمون من الشيطان: ألا ترون الغاضب عند غضبه وقد احمرت عيناه وانتفخت أوداجه وربما يسقط منه الكلام ولا يدري معناه؟ غضب، لأن الشيطان تمكن منه في لحظة الغضب. ولذلك علمنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عند الغضب أن نتوضأ. فده دورك بقى، مش دور إصلاح الآن، دورك تقول للغاضب روح اتوضأ وصلي ركعتين. تذكروا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليتوضأ، فإن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار، ولا يطفئ النار إلا الماء. يبقى الآن أنا غاضب، خلاص اذهب فتوضأ. أو أذكر كلمة قالها النبي عندما رأى غاضبا فقال: إني أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل له استعذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا. لكن لا تتدخل الآن والأمور محتدمة، ولازم الآن، لازم الآن إيه؟ الآن لا تأمن أن تخرج كلمة من هنا أو من هناك، خلاص، ولا تأمن من الحاضرين في المشكلة. هناك المحب والأكثر مبغض، وكثيرون يحبون الخلاف بين المسلمين، فليس في الملأ الآن، انتظر حتى يسكن الغضب عن هذا وذاك، ونحاول نجمع بينهما بضوابط الشرع. يبقى أنا عندي في أمور الدنيا الإسلام حدد لي 3 أيام فقط، لو تجاوزتها بلا إصلاح وقعت في الإثم، وقعت في الطرفان على فكرة، المخطئ والذي ليس بمخطئ. لماذا؟ لأن ده منهج، حتى لو أنا مش مخطئ أنا اللي أبدأ بالسلام، لا يضيرني أن أبدأ أخي بالسلام حتى وإن أخطأ فيه. بالعكس، هذه قمة الرقي في الأخلاق. أبو الدرداء صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، اختلف مع أحد إخوانه في مسألة ما، فاعتقد الناس أنه سوف يهجره ولا يكلمه ويقاطعه ويتضابر معه. في اليوم التالي ذهب أبو الدرداء إلى بيت أخيه، وأبو الدرداء صحابي، والأخ هو اللي كان مسيء مش أبو الدرداء. في اليوم التالي على طول، طبعا اليوم الآن في غضب، ابعد. تاني يوم يذهب أبو الدرداء إلى بيت أخيه ويترك بابه. طبعا دي إخوة لا تكون إلا النفوس العالية أوي، احنا في زماننا الآن تقول كرامتي وإزاي وأنا أنا يغلط فيا وأنا اللي أروح له. أنت بقى مش من أهل النفوس الكريمة الطيبة، أنت تركن على جنب. الإسلام بيخاطب مين؟ أهل الإيمان. احفظ ده كويس، الإسلام عندما يخاطب يخاطب أصحاب العقول النيرة، أصحاب الفطر السليمة، مش أصحاب الفطر المدنفة التي استدلها الشيطان وألقى فيها القاذورات. كرامتي، كرامة إيه؟ كرامتي من كرامة أخي، ده في ولاء وبراء، ده أخويا المسلم، ده أخي، كيف أفرط في أخي؟ واضح؟ دي قضية عالية قوي يا إخوة، لا يفعلها إلا أمثال أبي الدرداء اللي تربوا على مائدة القرآن والسنة، اللي فهموا المنهج فهما صحيحا. فيذهب إليه ويترك بابه ويبدأ بالسلام. الله أكبر، الناس تعجبوا وقالوا أبا الدرداء ألا تبغضه في الله؟ المفترض تهجره وتبعد عنه، ده أخطأ في حقك. وكثيرون هؤلاء يا إخوة، كثيرون هؤلاء اللي عند المشاكل يولعوها قوي، ودائما يذكرك بحاجة تخليك تضيق نفسك على أخيك، بدل ما يذكرك بشيء طيب من أخيك يرقق قلبك. لا، هو دايما كده، فلان ده صعب، هو وقع فيك انت كمان، حولك ايه ده يا ابني ليه كده بس؟ الله يهديك يا اخي، والله احنا تعبنا منه، تعبنا منه، مشكلة كبيرة جدا. بدل ما يقول له كلمة طيبة ويرقق قلبه، ده عايز يولع الدنيا ده. فهؤلاء قالوا ألا تبغضه في الله؟ ادي الناصح امين، يعني رجيب له ايه يعني اصول شرعيه. شوف ابو الدرداء يعلمهم الادب ويقول ابغض عمله ولكنه اخي، لا اتركه للشيطان ابدا. عمل عبد الكريم السيء انا ابغضه، لكن عبد الكريم مين؟ ده اخي، ده ابني، ازاي اكرهه حتى وان اخطا الف خطا؟ انا دوري كاخ ان انا اعمل ايه؟ اعفو واصفح. ودي قيمة عالية أوي يا إخوة، يا ريتنا نتعلمها. والله يا إخوة بهذه نصل إلى أعلى درجات الجنان، والله بهذه سلامة الصدر ده على المسلمين. اللي عايز يتاجر في عمل سهل جدا غير مكلف هو العمل ده، يقودك للجنة. كلكم يحفظ قصة الرجل أو الصحابي الذي أخبر عنه النبي 3 مرات أنه من أهل الجنة، ولما ذهب خلفه عبد الله ابن عمرو وابن عمر ومكث عنده 3 يركب عمله، ما وجد له كثير عمل. فلما سأله النبي كان بيبشرك 3 أيام ورا بعض بالجنة، بتعمل ايه؟ قال هذا عمل الذي رأيت، غير أني لا أبيت وفي نفسي غل أو حقد أو غش لأحد من المسلمين. قال بهذه بلغ. هي دي، ازاي أنا وأنا نايم أحمل الخير لكل الناس؟ والله يا إخوة مؤمنهم وكافرهم، ده المسلم يا إخوة. لماذا؟ لأن ربنا أخرجنا، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ده أنا دوري الكافر اللي بره ده المعاند، إزاي أوصل له الحق؟ إزاي وأنا نايم بدعيله بالهداية كما كان يفعل النبي، فيقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أنا رحمة على كل الناس، لازم، ده منهجي، لازم تكون رحمة. فدي تجارة يسيرة ربحها مضمون، سلامة الصدور. ولذلك يا إخوة يوم القيامة لا ينفع إلا هذا القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيا حبذا أن نهتم بهذه التجارة، تجارة القلوب والنيات والإرادات، تجارة اسمها سلامة الصدر على المسلمين. يا حبذا أن نقف أمام هذه التجارة وقفة فأبو الدرداء علمنا هذا، أبغض عمله ولكنه أخي لا أتركه للشيطان أبدا. يبقى هذا الباب الأول، الأصل في الهجر التحريم في أمور الدنيا، يحرم بعد 3 أيام، ما ينفع أنك تتمادى في هجر أخيك المسلم أكثر من 3 أيام إذا كان الأمر يتعلق بدنيا. هذا الباب الأول. نعم.
Wir haben erwähnt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam im Hadith, der überliefert wird bei Abu Huraira, dass er gesagt hat, und wendet euch nicht voneinander ab. Wir haben vorhin kurz erwähnt, dass das Abwenden, liebe Geschwister, dass sich das in 2 unterteilen lässt. Einmal das Abwenden, was ja die Haram ist, und einmal das Abwenden, was erlaubt ist. Grundsätzlich sollte man wissen, dass das Abwenden, yani grundsätzlich, was weltliche Angelegenheiten angeht, ist es für den Muslim haram. Yani grundsätzlich ist es verboten. Und das ist auch das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt. Yani und wir reden hier über weltliche Angelegenheiten, indem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, es ist einem Muslim nicht erlaubt, seinen Bruder mehr als 3 Nächte, yani mehr als 3 Tage und die dazugehörigen Nächte zu meiden. Und wenn wir sehen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Hadith erwähnt, es ist einem Muslim nicht erlaubt. Das heißt, im Umkehrschluss, jeder, der das trotzdem vollzieht, ist ja nie in eine Sünde gefallen. Und wie der Sheikh erwähnt hat, dass es eine große Sünde ist und die ja nie verboten ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, liebe Geschwister, es ist dem Muslim nicht erlaubt, seinen Bruder länger als 3 Tage zu meiden. Den Hadith haben schon viele von uns gehört. Aber weshalb yani hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese 3-Tage-Regel erwähnt? Weshalb hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese 3-Tage-Regel erwähnt und hat nicht einfach nur beispielsweise gesagt, es ist dem Muslim nicht erlaubt, seinen Bruder zu meiden? Und er hätte ja genauso gut sagen können, es ist dem Muslim nicht erlaubt, seinen Bruder zu meiden und fertig. Weshalb hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, es ist einem Muslim nicht erlaubt, seinen Bruder länger als 3 Tage zu meiden? Die Gelehrten, die Geschwister, haben den Hadith erläutert und dass sie gesagt haben, dass es zur natürlichen Veranlagung des Menschen gehört, dass er ja nicht zornig wird. Der Mensch wird ja nicht zornig. Beispielsweise, wenn zwei Brüder ja im islamischen Sinne Stress miteinander haben und sie haben Meinungsverschiedenheiten und sie haben Streit oder ähnliches, dann ist es oftmals so, dass sie zornig aufeinander sind. Und deswegen sehen wir viele Geschwister oder auch Brüder, die wir ja von denen wir umgeben sind, die yani ein falsches Verständnis von diesen Situationen haben. Dass er vielleicht eine gute Absicht hat, dass er versucht, dass die zwei Brüder sich nochmal vertragen, aber trotzdem ist es wichtig für denjenigen, der jemanden vertragen möchte, dass er auch Weisheit hat, dass er weiß, was er zu tun hat. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie er hier erwähnt, es ist dem Muslim nicht erlaubt, seinen Bruder länger als 3 Tage zu meiden, aufgrund dessen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam Kenntnis hat über die menschliche Art und Weise. Und wie wir erwähnt haben, es gehört zur natürlichen Art, dass der Mensch zornig wird. Das heißt, wenn wir 2 Personen haben, die beide yani aus irgendeinem Grund jetzt Streit miteinander haben, dann ist es oftmals, yani wie man so schön sagt, dann geht der Schuss oftmals nach hinten los, wenn man sie direkt versucht zu vertragen. Und hier beispielsweise, 2 Brüder haben Stress miteinander und du gehst direkt am selben Tag hin und du sagst ihnen, ich muss euch, yani du gibst dein Bestes, damit du versuchst, damit die 2 sich nochmal vertragen. Aber oftmals ist es besser, wenn man kurz wartet. Denn wenn du beispielsweise jetzt zwischen 2 Brüder versuchst zu schlichten, yani beide sind zornig geworden. Beide, yani aus irgendeinem Grund, der ist gerade geladen. Und das gehört, yani jeder von uns kennt das. Du streitest dich vielleicht mit jemandem. In diesem Moment gibt es vielleicht keine Person, die du mehr hast als diese Person. Und du hast in diesem Moment überhaupt gar keinen Bock drauf, dass du dich mit dieser Person verträgst. Du willst noch nicht mal sein Gesicht sehen, geschweige denn mit ihm reden und ihm umarmen und so weiter und so fort. Warum? Weil das zur natürlichen Art des Menschen gehört, wenn er zornig wird. Wenn 2 Personen miteinander streiten. Deswegen ist es wichtig für denjenigen, der versucht, zwischen 2 Personen zu schlichten, beispielsweise du gehst zu 2 Personen, du weißt, die sind am Streiten, dann warte. Das ist oft eine Art der Weisheit, dass man kurz wartet, bevor man versucht, zwischen ihnen zu schlichten. Denn wie wir erwähnt haben, am Anfang ist es so, dass man zornig ist, man ist geladen, ja, man will den anderen nicht sehen. Am 2. Tag nimmt es vielleicht schon wieder ein bisschen ab. Am 3. Tag bist du vielleicht erst bereit dafür, mit dieser Person überhaupt nochmal ein Wort zu wechseln oder dich mit ihm zu vertragen oder ähnliches. Und deswegen sehen wir das, liebe Geschwister, ebenfalls im Beispiel von Abu Darda radiallahu anhu, über den überliefert wird, dass er eines Tages eine Meinungsverschiedenheit hatte, beziehungsweise Streit mit einer Person hatte. Und dann haben die sich gemieden. Und dann ging Abu Darda yani nach dem zweiten oder dritten Tag hin und wollte diese Person begrüßen. Yani er ist an seine Haustür gegangen und wollte klopfen, um ihn zu begrüßen. Und dann sind die Menschen zu ihm gekommen und haben ihm gesagt, ja Abu Darda, möchtest du ihn denn nicht für Allah hassen? Und dann hat Abu Darda gesagt, ich hasse seine Tat, die er gemacht hat, aber er ist mein Bruder und ich überlasse ihm nicht den Shaitan. Das heißt, es ist auch wichtig, dass wenn man sich verträgt in dieser 3-Tage-Zeit, dass man sich auch nicht zu lange Zeit lässt. Denn oftmals ist es so, zu unseren Art und Weise des Menschen gehört ist heutzutage, weshalb viele von uns Streit miteinander haben und weshalb man sich nicht mehr sehen kann und nicht mehr miteinander sitzen will und so weiter und so fort, weil wir diese Art und Weise des falschen Stolzes haben. Wenn ihr beispielsweise, ich habe Palaver jetzt mit einem Bruder oder ich habe Stress jetzt mit Ayub und ja genau mit dir. Ich habe Stress mit Ayub und dann ja nee, denke ich mir, die Leute kommen vielleicht und sagen, redet doch nochmal miteinander und so weiter und so fort. Aber in diesem Moment, ja nee, das ist dein Stolz. Der hat vielleicht einen Fehler mit dir gemacht. Du denkst dir, wie kann ich jetzt hingehen? Das ist mein Stolz, der hat zu mir zu kommen. Ja, ich gehe nicht zu ihm. Und er denkt sich vielleicht genau dasselbe. Und dann geht er so lange in die Länge und es zieht sich in die Länge und man redet überhaupt nicht mehr miteinander. Warum? Wegen diesem falschen Stolz. Das heißt, das Gleichnis, das hier, das Beispiel, das hier Abu Darda vorgelebt hat, yani, es wird erwähnt, dass sogar die andere Person schuldig war. Nicht Abu Darda, aber er, hat, yani, er ist gemäß der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen, indem er gesagt hat, es ist einem Bruder, einem Muslim nicht erlaubt, seinen Bruder länger als 3 Tage zu meiden. Und der bessere von ihnen ist derjenige, der mit dem Salam beginnt. Das heißt, wenn wir über diese Aussage reden, vielleicht kommt das jetzt sehr theoretisch rüber. Ja, okay, dann wenn ich Streit mit ihm habe, dann gehe ich zu ihm und begrüße ihn, weil ich will ja unter diesen Hadith fallen, dass ich der Beste bin und so weiter und so fort. Aber wenn man erstmal in dieser Situation ist, merkt man, dass es eigentlich gar nicht so einfach ist. Ja, beispielsweise, er macht einen Fehler mit dir, dann sollst du aber hingehen und du sollst an seine Tür klopfen, klingeln, du sollst ihn anrufen und du sollst ihn begrüßen. Das heißt, diese Aussage, liebe Geschwister, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier getätigt hat, beziehungsweise diese Eigenschaft, die Abu Darda vorgelebt hat, ist eine Eigenschaft, die wirklich nur diejenigen haben, die sehr, sehr großen Wert auf ein sauberes Herz legen. Denn oftmals, wie ich vorhin erwähnt habe, haben wir falsches Verständnis. Wir denken, du bist vielleicht ein Weichei, wenn du als Erster hingehst und ihn grüßt. Und wie sollst du ihn grüßen und er hat das mit dir gemacht und das mit dir gemacht und das mit dir gemacht. Aber man sollte wissen, yani auch wenn er das mit dir gemacht hat, der Hadith lautet, es ist einem Muslim nicht erlaubt, seinen Bruder zu meiden. Hier ist nicht die Rede von demjenigen, der schuld ist und dem, der nicht schuld ist, sondern hier ist generell die Rede. Das heißt, selbst wenn du einen Fehler mit mir machst, ist es mir nicht erlaubt, dich 3 Tage zu meiden. Und wenn ich dich länger als 3 Tage meide, dann bin ich ein Sünder. Das heißt, selbst wenn ich nicht die Person bin, die diesen Fehler gemacht hat, aber wie wir erwähnt haben, liebe Geschwister, diese Eigenschaften können sich nur diejenigen aneignen, die ein sauberes Herz haben. Denn oft haben wir, unser Problem heutzutage ist oft, dass wir kranke Herzen haben. Nicht nur der falsche Stolz, sondern wir tragen viel Groll in unserem Herzen. Wir tragen Hass, wir tragen Neid, und so weiter und so fort. Und das sind alles Dinge, die der Muslim nicht haben sollte. Es wird erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages mit seinen Gefährten zusammensaß und er sagte ihnen, derjenige, der jetzt reinkommt, ist ein Paradiesbewohner. Dann kam eine Person rein. Und dann kam beim zweiten Tag, derjenige, der jetzt reinkommt, ist ein Paradiesbewohner. Und dann kam dieselbe Person rein. Und am dritten Tag, derjenige, der jetzt reinkommt, ist ein Paradiesbewohner. Einer der Sahaba hat sich an ihn gewundert, der hat sich gedacht, und da sehen wir auch, ja, nee, wie ihr Ehrgeiz war, wenn sie beispielsweise gewusst haben, Person XY ist ein Paradiesbewohner, ich gehe hin, ich muss gucken, was er macht, ich will nämlich dasselbe machen, damit ich auch ein Paradiesbewohner werde. Dann ging er zu ihm und verweilte bei ihm eine Zeit lang. Und dann hat er ihm am Ende gesagt, ich muss dir gestehen, der Grund dafür, dass ich gekommen bin, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat, derjenige, der jetzt reinkommt, ist ein Paradiesbewohner, dann kamst du und am zweiten Tag kamst du und am dritten Tag kamst du. Ich wollte wissen, was du machst, damit ich ebenfalls dazugehöre. Und dann hat er ihm gesagt, ich mache nichts Besonderes, außer das, was du die ganze Zeit gesehen hast. Aber ich gehe nicht zu Bett, während ich Groll oder Hass oder Ähnliches in meinem Herzen habe. Ich gehe nicht zu Bett, während ich Groll, Herz oder Ähnliches gegenüber einem Muslim habe. Und das ist ja die Art und Weise des Muslims, dass er keinen Groll und keinen Hass hat gegenüber der ganzen Menschheit. Und deswegen sehen wir, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt, indem er sagt, an einem Tag, und damit meint er den jüngsten Tag, den Tag der Abrechnung, liebe Geschwister, indem er sagt, ein Tag, an dem weder Vermögen noch Nachkommenschaft nutzen wird, außer derjenige, der mit einem sauberen Herz zu Allah kommt. Außer derjenige, der mit einem sauberen Herz kommt. Das heißt, das ist die Aufgabe von uns, wenn wir jetzt über die Brüderlichkeit reden oder ähnliches. Sollte sich jeder von uns selbst die Frage stellen, denn wie sauber ist eigentlich unser Herz? Weil oftmals, wie ich erwähnt habe, und davon sind wir alle betroffen oder viele von uns betroffen, wenn wir uns in solchen Situationen sehen, beispielsweise, es ist ganz leicht, oft über theoretische Dinge zu reden. Aber wenn du mal da reingekommen bist und du hast jetzt Stress mit jemandem oder du hast Stress mit einem Bruder, bist du dann derjenige, der versucht, dass er nicht länger als 3 Tage bleibt, dass er den Salam als erstes gibt und nicht mit Stolz hier von wegen, ich habe dir den ersten Salam gegeben und so weiter und so fort, sondern einfach nur, weil er sich fürchtet, dass er mit einem kranken Herz zu Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Und wie wir erwähnt haben, das Zornigsein ist eine Art und Weise, die menschlich ist. Deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der zornig von euch wird, der soll den Wudu vollziehen, der soll die Gebetswaschung vollziehen. Warum? Die Gelehrten sagen, denn der Zorn ist eine Sache, die vom Shaitan kommt. Und Shaitan wurde aus Feuer erschaffen und das Feuer wird nur gelöscht durch Wasser. Und deswegen sollte man in Zeiten, in denen man zornig ist, aufstehen und die Gebetswaschung vollziehen, damit man wieder runterkommt. So viel zur Art und Weise des Abwenden, was bei Allah subhanahu wa ta'ala verboten ist.
النوع الثاني من الهجر وهو الهجر المشروع سواء كان واجبا أو مندوبا أو مباحا وهذا يرتبط بالمصلحة من الهجر وهو الهجر في الدين أي من أجل الدين من أجل الدين من ذلك مثلا عندما نقرأ القرآن في قصة المخلفين الثلاثة من الصحابة من صادق الإيمان منهم كعب بن مالك رضي الله عنه أرضاه وهلال بن الربيع والآخر مرارة بن أمية رضي الله عن الجميع تخلفوا عن النبي عليه الصلاة والتسليم في غزوة من الغزوات عندما عزم على تأمين حدود المدينة ضد الروم في بلاد الشام في معركة تسمى تبوك فتخلف عنه المنافقون ومن الصحابة تخلف 3 المذكور أسمائه طبعا خشي النبي أن يكون قد وقعوا في النفاق وطبعا النفاق رد عن الإسلام أن تظهر الإسلام وتبطن الكفر وهو رأس البدع يعني الكفر والشرك والنفاق بدع عظيمة جدا فهنا أمر النبي بهجره لماذا خشية منه أن يكون وقعوا في النفاق المنافقون معروفون خلاص النبي حتى كان يعفو عنهم حتى ان تخلفوا لانه عارفهم دول خلاص انما دول من صادق الايمان دول صحابه لهم في الاسلام بلاء حسن واليوم يتخلفوا عنا فامر النبي بهجرهم الهجر استمر اكثر من 50 يوما لانه هجر من اجل ايه دين مش من اجل دنيا ده جماعة تخلفوا عن نصرة الدين فوجب أن يهجروا هجرهم لماذا؟ حتى يبين الله أمرهم ينزل فيهم قرآن نعرف حالهم لماذا؟ لأن النفاق أمر في القلب لا يعلمه إلا الرب عز وجل خلاص الآن لنا الظاهر هم تخلفوا وده فعل أهل النفاق اللي كانوا يتخلفوا عن النبي طيب نحن لم نتثبت من حال هؤلاء 3 الآن فلا بد أن نتثبت كيف نهجرهم الآن حتى يتبين لنا أمرهم عن طريق الوحي فأمر النبي بهجره لدرجة أنه أمر الزوجات أيضا بهجر الأزواج تخيل بقى الضيق والقرب الشديد ده لدرجة أن أبا قتادة صحابي جليل رضي الله عنه في يوم الأيام كان يجلس بجوار دار كعب بن مالك فيقول كعب فتسلقت جدار بيتي فنظرت تحته فرأيت أبا قتادة فقلت له السلام عليك يا أبا قتادة فلم ينظر إلي ولم يرد علي سلاما استجابة لأمر النبي يا الله خلاص النبي أمر بالهجر فما نردش عليك السلام ولا ننظر لك فده كان هجر من أجل إيه؟ الدين وطبعا بعد الفترة دي نزل القرآن الكريم ببراءتهم والتوبة عليهم فكان النبي أكثر الناس فرحا بتوبتهم الله أكبر وقبل النبي عذرهم وعلمنا حالهم أنهم من صادقي الإيمان، إنما غلبتهم شهوة الدنيا فقعدوا ولم يذهبوا مع رسول الله. فده اسمه هجر من أجل دين. زاد عن الثلاثة نعم، إن هذا يسمى الهجر الواجب، بس مرتبط بهدف ومصلحة. المصلحة إيه؟ المصلحة هي الدين، المصلحة أن يعودوا إلى الحق. خلاص، يبقى يجب علينا فعل هذا بالضوابط. طيب، ده باب. أيضا من هذا الباب هجر المبتدع، هجر المبتدع. وهجر المبتدع له هدف أيضا، هدفه أن يعود المبتدع عن بدعته إلى السنة، هدفه أن يحذر الناس من شره فلا يقعون في بدعته، بس بشرط إنك تكون من أهل العلم وتتحقق فعلا أنه وقع في البدعة وأنه يدعو للبدعة، مش مجرد أنه وقع فقط، لا، ده بيدعو له، لأن ربما يكون الإنسان مبتدع لكن متستر لا يدعو للبدعة، فهذا لا يهجر. إنما المبتدع اللي بيدعو للبدع خلاص وينشرها بين الناس، هذا الذي يجب هجره بعد مناصحة ودعوة بأمر بمعروف ونهي عن منكر وبيان الصواب بالدليل، مش على طول كده هجر بلا مناصحة، هذا لا يصح. وذلك مما يقع فيه الخلل في هذا الباب، إن كثير ممن يطلبون العلم زعموا لا يعرفون في هذا المجال إلا بابا واحدا، هو الشدة على المخالف فقط، لكن لا يعرف مناصحة المخالف، لا يعرف دعوة المخالف، لا يعلم الرفق بالمخالف حتى يعود. دي قضايا شائكة، على طول بمجرد مثلا فلان مبتدع ياه، وتجد كمان فجورا في الهجر. طب أنا لما أهجر من أجل بدعة ودعوة إلى بدعة، يبقى أقتصر على البدعة فقط إن تكلمت وردها ردا علميا فقط بالدليل، لكن لا، يبدأ نخوض في عرضه ونتهمه ونسبه ونقذفه ونشتمه. الله 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 الله، إيه ده؟ في إيه؟ شد على المخالف؟ ده أنت يا ابني اللي مخالف، ده يمكن بدعتك أنت أعظم من بدعة فلان، أنت خالفت المنهج تماما. تجد ألفاظ النبي وشتائم وقذف وعرض طيب قول له انتظر. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان له صفات كما بينها الصحابة، ما كان النبي بذيئا ولا فاحشا. الفحش يعني الكلام الخارج عن حدود الأدب، قال له متعلق بالجماع والحياة، الكلام اللي يبعد عن الحق، ولا فاحشا ولا متفحشا، لا يتكلم ولا يسمع أهل الفحش أبدا. صلى الله عليه وسلم مجالسه كلها عامرة بذكر الله وبالطيب، لدرجة أنه كان يقول لأصحابه: لا يخبرني أحدكم عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. ما تجيش تقول لي فلان وفلان وفلان، ليه؟ أنا أريد وأنا خارج عليكم سليم إيه؟ الصدر. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، لم يكن بذيئا ولا فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلماذا أنت تسب يا فلان وتزعم أنك تهجر في الله؟ هذا ليس بهجر، هذا فجور. السب فجور، القذف فجور، الطعن في العرض فجور. فلان عنده بدعة في مسألة علمية، رد عليه بالعلم واقتصر على حال بدعاته. نعم، كل مبتدع في هذا ضل في هذا مثلا، نعم، إنما ده مش عارف إيه، ده مجرم. الله 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 الله، ليه ده كله يا ابن الله يهديك؟ أنت بتكفره؟ لفظة الإجرام تطلق على الكافرين يا ولد، انتبه، الله يهديك ويصلح حالك. فيبدأ يحط ألقابا وألفاظا ويزعم إنه بينصر دين، أبدا، أنت بتخالف الدين. يبقى حتى العدل عندنا والإنصاف عند هجرنا للمبتدعين التي ثبتت عليهم البدع ويدعون الناس إليها، هجر منضبط بدين. هل نصحته؟ إيه؟ ما نصحتوش؟ لا. طب بتشد عليه ليه؟ بتشتمه ليه؟ روح يا أخي ربما لما تنصحه وتبين له الحق بالدليل يستجيب ويبتعد عن البدعة ويبقى كسبناه ما خسرناهوش. هل دعوت له بظهر الغيب أن يرحمه الله من البدعة ويعود إلى الحق؟ هل إيه أدعي له؟ ده بيدعي عليه والله يهلكه الله يضهره ويقعد بقى هجري إيه ده يا ابني؟ الله يصلح حالك يا ابني، ده مش هجر، ده سوء أدب يا ابني. يا ابني اسأل العلماء. ومن الخطأ الجسيم اللي وقع فيه بعض الدعاة أنهم يشجعون طلابهم على هذا الباب ويجرؤونهم على العلماء والدعاء إن أخطأوا، ودي مشكلة كبيرة جدا. فتجد الولد الصغير اللي بادئ في العلم لسه مش فاهم حاجة، لا يفرق بين زلة العالم وبين البدعة. العالم قد يخطئ، نعم بشر يصيب ويخطئ. نشوف العالم ده الأصل في إيه؟ حب السنة والدعوة للسنة. له زلة؟ تستر زلاته ويناصح فيها ويبين الحق بالدليل ونحفظ قدره. طيب لا، ده فلان ده الأصل في البدعة وداعي للبدعة، ده حاجة تانية يا ابني. فمش عارفين نفرق بين المخطئ من علماء السنة وبين المبتدع. ده جي الخلل ده جي منين؟ كثير من الدعاء للأسف، وعند ربما يكون اللي يقودهم الهوى أو الحسد أو الحقد على بعض العلماء. لأن أحيانا يا إخوة كما قال العلماء الحسد كبيرة من الكبائر، الحسد المذموم بين العوام، وهو بين العلماء أشد. يعني الباب ده خطير جدا بين أهل العلم. لماذا العلم صعب قوي يا إخوة؟ تجد مثلا عالما الله عز وجل منحه القبول في الأرض، له رواده ومحبيه، والتاني العملية عنده يعني كده إيه قليلة شوية، فيقع في قلبه الحسد فيتمنى زلة للعالم ده عشان يهده، ودي مصيبة وآفة. فنقول للطلاب الصغار ربما يقود شيخكم الحسد، فانتبهوا ولا تنساقوا وتريسوا ولا تتعجلوا، وشيخكم بشر يصيب ويخطئ. الآن يا إخوة بعض الشباب يقدسون المشايخ، إذا شيخه قال خلاص هو ده الدين، ولا يعرض الأمر على الكتاب والسنة والمنهج السليم منهج الصحابة، ودي آفة كبيرة جدا جدا. فتجد شباب صغار للأسف يعني ادخل كده على المواقع كيف يسبون العلماء، كيف يطعنونهم، والولد يمكن لا يحسن دخول دورة المياه على السنة. والله يا إخوة ربما لو سألته عن سنن دخول الخلاء ما يدري، ربما إن سألته عن أركان وواجبات وسنن الوضوء لا يدري، ربما لا يحسن يصلي، وعمال يخبط في العلماء ويطعن في العلماء والدعاء. فلان ده ضل مضل ضل مضل، هداك الله؟ مين يا ابني اللي قال لك الكلام ده؟ لأنه سمع فلان. طب يا ابني فلان ده قد يكون مخطئا. طب يا ابني ايه حيثيات الضلال؟ ايه حيثيات البدعة يا ابني؟ انت تعرف؟ لا. طب بتتكلم ليه؟ اسكت خالص، قول له اسكت خالص انت، ويهمز ويلمز. واللي مؤدب فيهم لما يذكر العالم العالم قدامه يشاور لك كده يعني رميه، ما ينفعش. الله الله الله، ايه ده؟ في ايه يا ابني؟ عندما تطعن عالما او داعية انما انت تصد عن شريعة الله رب العالمين، لان العالم ليس شخصا ولكن يحمل منهاجا، فانت عندما تهدمه انما تهدم السنة، تهدم المنهج. ان كان له زلة او خطأ نقول كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، عندما اختلف مع بعض الأئمة من مشايخه فقال جملة جميلة جدا، جلس للدرس وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال: أما بعد، شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. وبين الحق بالدليل مع حفظ منزلة الشيخ. شوف بدأ بيه، شيخنا حبيب إلى قلبنا، اوعوا تعتقدوا إنه عشان أخطأ أو زل هنرميه، لا، ده شيخنا وتاج راسنا، لكن هو شيخنا اللي علمنا أيضا إن الحق أحب علينا منه. ده اسمه التوقير والاحترام وعدم التقديس. في خطأ؟ أيوة، لازم نبينه للناس بالدليل، ده دين، ونحفظ منزلة الشيخ. أما المبتدع بقى للأصل فيه البدعة والدعوة للبدع ونصحناه فلم ينتصح، وأمرناه فلم يأتمر، وبينا له الخلل في مسألته فلم يستجيب، هذا يحذر منه، يهجر. ونحذر الناس من شر البدعة اللي عنده، مش منه كشخص ونخوض في عرضه، لا يا جماعة، هذا لا يؤخذ عنه العلم بس خلاص. دلوقتي مثلا عبد الكريم ده مثلا مبتدع مثلا، وانت بتيجي تقول يا شيخ سيد ما حكم عبد الكريم؟ انا نصحته ما انتصحش، امرته ما اتمرش. اقول لك في جملة، لا تحضر له مجالس العلم بس خلاص. ايه المشكلة؟ كلمة هي ما تحضرلوش خلاص. لكن بص، لا ده عبد الكريم ده مجرم يا رجل، ده ظلم وضل يا راجل، ده 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 دي شهوة بقى، ده حظ نفس، مش إسلام ده. الإسلام أنا خايف عليك وعلى دينك، ما تسمحش لفلان خلاص. محتاج تاني تحذير أكتر من كده؟ بالله عليك في تحذير أشد من ده؟ أو ده الشد على المخال؟ ده شوف حتى إبليس الشيطان لما علم أبا هريرة آية الكرسي في الحديث الطويل، النبي قال لأبا هريرة إيه؟ صدقك وهو كذوب. الأصل فيه الكذب، لكن دي إيه؟ صادق. بالله عليك أنت اللي بتهاجم أهل البدع، لو ظهر عند المبتدع حق هل تقبله منهم؟ والله أبدا، والله أبدا، على حالك وسوء فعلك. المسلم صاحب عدل وإنصاف، قال له صادقك دي، هو صادق في العلم ده وهو كذوب، يعني اوعى تاخد عنه علم، الأصل فيه الكذب. كذلك نقول المبتدع الأصل فيه ده بدعة، ما تاخدش عنه علم، لكن إن وصلك في مسألة عنه أنه أصاب الحق نردها ولا ناخدها؟ نأخذها لأنه حق، ده علم ودين. يبقى احنا محتاجين نراجع أنفسنا في باب الهجر في الله هذا. يبقى هجر المبتدع واجب شرعي بعد مناصحة، بعد دعوة، بعد رفق معه لعله يعود. طب إن أصر وتمادى على تعليم الناس البدع نحذر من بدعته، وله علينا حق الإسلام. يا مسلم لكن وقع في بدعة، له علينا حق إيه؟ الإسلام، فلا أخوضن في عرضه ولا أتهم في غير بدعته. وهكذا هو عدل المسلم مع أخوه المسلم. والهدف من الهجر كما ذكرت حفظ الدين، حفظ السنة. الهدف من الهجر أن يعلم أن هجري له معناه أنه بعيد عن المنهج فيرجع. هجري للمبتدع أن يحذر الناس من شر بدعته فلا يجالسوه حتى لا يقع في البدع، وهكذا. دي مقاصد شرعية. طب إذا انتفى المقصد فلا هجر، فلا هجر. طيب إيه كمان من هذا الباب الجائز شرعا؟ هجر الوالد لولده تأديبا وتربية. أنا ابني مثلا خالف المنهج، وقع في خلل أو خطأ فهجرته شهر مش أكلمه، يجوز؟ نعم، لأن ده هجر من أجل دين، فيجوز أن يهجر الوالد ولده تأديبا ويزيد عن الثلاث. هجر الزوج للزوجة تأديبا، إذا نشزت أو خالفت أو عاصت فقد هجر النبي نساءه شهرا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهذا جائز شرعا للتأديب خلاص. ومنه حتى في مناط معاملة الزوجة الناشز وهجروهن خلاص، فده هجر شرعي تأديبا وتربية، ويجوز أن يزيد على الثلاث أيام خلاص. إذن ده كله الهجر المشروع بضوابطه، بعد مناصحة، بعد ملاطفة، بعد دعوة، إن أصر نهجر، وفي الهجر أدب. حتى في هجرنا عندنا أدب. أي والله يا إخوة، ما أجمل هذا الدين وما أجله لو فهمناه وأخذناه من أصوله، من الكتاب والسنة ومنهج الصحابة. نعم.
Wir fahren fort, liebe Geschwister. Wie wir erwähnt haben, das Meiden für Allah subhanahu wa ta'ala, so haben wir eben erwähnt, dass was haram ist, diese 3-Tage-Regel und so weiter und so fort, dass der Muslim seinen Bruder nicht meiden sollte. Das Meiden, was erlaubt ist, liebe Geschwister, ist, wie ihr es euch denken könnt, ist das Meiden einer Person oder einer Personengruppe aufgrund der Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Wie erwähnt wird in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass sie eines Tages bei einer Schlacht waren und drei der Sahaba, unter ihnen Ka'b ibn Malik, drei der Sahaba sich abgewendet haben vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam während dieser Schlacht. Yani, und es ist ja bekannt, die Heuchler waren bekannt, aber dass sich nun drei Gefährten dem Propheten sallallahu alaihi wasallam abwenden, die eigentlich für ihren Glauben bekannt sind, das war eine Sache, die eine sehr, sehr für Unruhe gesorgt hat unter den Sahabern mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Muslime dazu aufgefordert, dass sie diese drei Personen meiden sollen. Yani als diese drei Personen, wie wir erwähnt haben, sich bei einer Schlacht yani dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam widersetzt haben, wusste der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht, was mit ihnen ist. Yani sind sie nun Heuchler geworden? Denn wenn er ein Heuchler geworden ist, dann ist er natürlich gleichzeitig vom Glauben abgefallen. Und dann ist natürlich gleichzeitig erlaubt, ihn, yani, ihr wisst, was yani damit gemeint ist. Ja? Das heißt, liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat darauf gewartet, dass yani eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala kommt, was mit diesen drei ist. Und da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Sahaba dazu aufgefordert, dass sie diese drei Personen meiden sollen. Yani es wird überliefert, dass sie, der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba sie länger als 50 Tage gemieden haben. Länger als 50 Tage. Yani so weit, dass sogar Abu Qatada radiallahu anhu eines Tages am Hause von Ka'b ibn Malik saß und dann hat Ka'b über die Mauer geschaut und hat gesagt, Assalamu alaikum, yani zu Abu Qatada. Und er hat ihm nicht geantwortet. Er hat ihn weder angeschaut, noch hat er ihm den Salam erwidert und nichts. Warum? Weil er dem Befehl des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefolgt ist, dass man diese drei Personen meiden sollte. Bis yani die Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala angekommen ist, dass ihre Tauba angenommen worden ist und so weiter und so fort. Und so ging der Prophet sallallahu alaihi wasallam hin und hat yani diese Person begrüßt und hat sich yani sehr, sehr gefreut über die Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala, dass ihre Tauba angenommen worden ist. Das heißt, liebe Geschwister, das war das eine Meiden, was wir erwähnt haben, was hier erlaubt ist, vielmehr ist es geboten. Es gibt noch eine andere Art und Weise vom Meiden, und zwar, dass der Muslim den Erneuerer, yani den Mubtadi, das ist derjenige, der die Bid'ah vollzieht, dass er ihn meidet. Aber dieses Meiden hat bestimmte Regeln, die man beachten sollte. Das heißt nicht, dass wir hier rausgehen und jeder, der eine Bid'ah vollzieht, dass wir anfangen, ihn zu meiden und wir geben ihm den Salam nicht mehr zurück. Das heißt, der Mubtadi, liebe Geschwister, ist eine Person, die, wie wir erwähnt haben, Erneuerungen hinzufügt und diese Erneuerung praktiziert. Die Voraussetzung dafür, dass man diese Person meidet, ist, dass das Urteil gefällt wird von einer wissenden Person, die sich damit auskennt, und dass dieser Mubtadi diese Bid'ah vollzieht und dass er zu dieser Bid'ah aufruft, die Menschen ja aufruft, ja, folgt mir, folgt dieser Bid'ah, macht das so und so, so und so, so und so. Und dass er den Ratschlag nicht annimmt, auch nachdem man versucht hat, zum Guten aufzurufen und das yani zu verdeutlichen, das ist falsch und so weiter und so fort. Und trotzdem ist er yani so weit, dass er yani dieser Bid'ah nachgeht. Yani, das heißt, ein Mubtadi, eine wissende Person ist zu ihm gegangen, hat ihm einen Ratschlag gegeben, hat ihn versucht, zum Guten aufzurufen, hat ihn darauf hingewiesen, was richtig, was falsch ist und so weiter und so fort. Aber trotzdem bleibt dieser Mubtadi seiner Linie treu und er möchte weiterhin diese Taten vollziehen. Diese Person yani sollte gemieden werden. Das Wichtigste ist, dass er dazu aufruft. Yani, weil oftmals, und deswegen ist der Sheikh, hat er das Thema jetzt so ein bisschen noch detaillierter und noch mehr erläutert, weil das heute sehr, sehr verbreitet ist. Yani, es reicht nicht, dass er eine Bid'ah vollzieht. Denn heutzutage ist es oft so, dass vor allem bei uns Jungen, ich erwähne uns Junge jetzt, die solche Aussagen hören, dass wir diese nicht richtig verstehen. Du gehst raus, du siehst, jemand macht eine Bid'ah nach dem Gebet, dem brauche ich keinen Salam mehr zu geben. Ja? Und geh nicht in diese Moschee und die sind und so weiter und so fort. Ihr wisst ja nicht, was damit gemeint ist. Aber der Mubtadi, der muss diese Bid'ah vollziehen und er ruft andere Menschen auf, diese Bid'ah zu vollziehen. Und selbst nachdem ihm eine wissende Person einen Ratschlag gegeben hat, ihn versucht hat, zum Besseren zu belehren und so weiter und so fort, trotzdem bleibt er sich treu. Diese Person muss gemieden werden. Aber dieses Meiden ist ebenfalls ein Meiden nach islamischem Recht. Das heißt, das Meiden bedeutet nicht, dass unser Charakter schlecht wird. Und das sehen wir heutzutage sehr viel. Er geht nicht zu dem, und das ist ein Mubtadi und ein Heuchler, möge Allah ihn vernichten und so weiter und so fort. Yani wir kennen das alles. Und das ist ja nicht das, was gemeint ist. Das heißt, ich tue seinen Fehler. Und das ist auch das, egal wo es ist, heutzutage sehen wir das sehr viel auch unter den Gelehrten. Ja, beispielsweise Gelehrter X
und Gelehrter Y, alle haben Schüler und die Schüler von diesem Gelehrten fangen an, diesen Gelehrten und seine Schüler zu beleidigen und die Gelehrten von diesem Schüler sagen, man darf dem nicht zuhören und dem nicht zuhören und so weiter und so fort. Das heißt, ich tue diese Bid'ah, ja, diesen Fehler, diese Tat, die er vollzieht, diese versuche ich yani, zu erläutern. Dass ich beispielsweise sage, yani, wenn ich zu einem Gelehrten gehe und ich sage ihm, und es ist vielleicht ein Gelehrter meines Vertrauens, und ich sage ihm, was hältst du von dem Gelehrten XY? Und dieser Gelehrte ist bekannt für seine Fehler und so weiter und so fort. Es ist falsch, dass man ihm sagt, meide ihn und der ist so und der ist so und der ist so, sondern es würde reichen, wenn dir dieser Gelehrte sagt, meide seine Unterrichte. Yani das, was er vollzieht oder das, was er lehrt, ist falsch. Meide das. Und das sehen wir, liebe Geschwister, wie wir vorhin die guten Charaktereigenschaften erwähnt haben. Der Muslim sollte immer einen guten Charakter haben. Und das sehen wir eines Tages, als Ibn al-Qayyim rahimahullah ein Buch erläutert von einem Sheikh und er sagte, yani, und dieser Sheikh hatte ja einen Fehler gehabt und er sagte, yani, der Sheikh ist ein, wir lieben diesen Sheikh, der Sheikh ist liebend zu unseren Herzen, um es ein bisschen mehr vom Arabischen ins Deutsche zu bringen. Wir lieben diesen Sheikh und die Wahrheit ist uns aber näher und noch mehr wert als die Liebe zu diesem Sheikh. Das heißt, der Muslim sollte immer ein gutes Benehmen haben, ganz egal was passiert. Man sollte nie übertreiben. Heutzutage ist es bei uns oft so, und das ist oftmals so, dass wir, wenn wir sagen, das Hassen für Allah oder das Meiden für Allah und so weiter und so fort, oftmals ist es bei uns so, dass wir aufgrund von unseren Neigungen das tun. Und denn wenn wir ehrlich zueinander sind, viele von uns machen das aufgrund der Neigung, die sie im Herzen haben. Yani nicht jeder ist aufrichtig zu Allah subhanahu wa ta'ala und macht das wirklich für Allah. Viele machen das für die eigenen Nefs. Ja, ich wende mich von diesem Gelehrten ab und ich fange an, über ihn zu fluchen und so weiter und so fort. Ja, warum? Weil ich etwas gegen ihn in meinem Herzen habe. Und auch die Gelehrten unter sich. Ja, manchmal sehen wir, dass die Gelehrten gegeneinander in die Pfeile schießen. Warum? Weil der eine Gelehrte hat vielleicht sehr viele Schüler und der andere hat wenig. Und derjenige, der wenig hat, der hofft, dass der andere einen Fehler macht. Ja, nee, das ist eine Sache, die oftmals im Herzen ist, bei vielen Menschen. Das heißt, wir sollten immer ehrlich zueinander sein. Wenn wir jemanden, und das kannst du auf alle Dinge im Leben einbeziehen, oftmals auch Ratschlag zu geben. Wenn ich jetzt zu einem Bruder gehe und ich weiß, dieser Bruder macht einen Fehler oder ähnliches, und ich gehe hin und gebe ich ihm einen Ratschlag. Gebe ich diesen Ratschlag wirklich für Allah oder gebe ich diesen Ratschlag aufgrund einer anderen Sache, die ich im Nefs habe? Das heißt, wenn wir sagen, das Meiden für Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister, das sollte ein Meiden sein nach islamischer Gesetzgebung, nach islamischen Prinzipien, mit einem sauberen Charakter, mit einer sauberen Nefs und dass man darin nicht übereifrig sein sollte. Und dass egal wie viele Fehler jemand hat, dass wir auch die guten Dinge nicht vergessen. Ja, wenn ich sehe, dass beispielsweise ein Gelehrter, yani er hat eine falsche Fatwa gemacht oder ähnliches, man sollte nicht die guten Taten vergessen. Und das ist auch eine Sache, die wir oft haben. Yani beispielsweise auch das Meiden, yani wie der Sheikh das vorhin auch erwähnt hat, bei dem Meiden, was verboten ist, ja, yani beispielsweise, ich habe mit dir einen Fehler gemacht und du siehst aber nur noch diesen Fehler. All diese guten Dinge, die ich mit dir seit Jahren vollziehe oder wie ich schon immer zu dir war, die vergisst du. Du siehst nur noch meinen einen Fehler. Und das ist falsch. Und das ist auch falsch in Bezug auf die Gelehrten. Man sollte auch das Gute annehmen können. Ja, wie beispielsweise im Hadith von Abu Bakr, Abu Huraira. Dass Abu Huraira, radiallahu anhu, als er eines Tages den Tresor sozusagen, die Schatzkammer bewachen sollte, ist der Shaitan, yani der Hadith ist ein bisschen länger, aber das, was wir erwähnen, ist, dass der Shaitan zu ihm gekommen ist und ihm Ayat al-Kursi beigebracht hat. Dass er ihm Ayat al-Kursi beigebracht hat. Als er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen ist und hat ihm gesagt, das und das ist passiert, hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, er hat die Wahrheit gesprochen, obwohl er ein Lügner ist. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam legt uns eigentlich vor, wie man miteinander umgeht. Man sollte das Gute nicht vergessen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt hier über den Shaitan, stell dir mal vor, er sagt sich hier, er hat die Wahrheit gesprochen, obwohl er eigentlich ein Lügner ist. Das heißt, liebe Geschwister, wir sollten eine gute Art und Weise haben, wenn wir für Allah subhanahu wa ta'ala meiden, wenn wir eine Person meiden, dass es nicht aufgrund deiner eigenen Nefs, dass du rumgehst und jetzt hier den Richter spielst, ich meide den und ich meide den und ich meide den und der ist ein Mubtadi und der ist so und der ist so. Guck dich zuerst mal selbst an, wie du bist. Ja, wir leben heutzutage manchmal solche Filme, die wir leben, dass wenn man, oft ist es so, wenn man sehr motiviert gerade ist beim Praktizieren oder eifrig ist, dass man viele Dinge praktiziert, die eigentlich falsch sind. Das heißt, vielleicht in deiner Art und Weise, wie du ihn meidest, bist du vielleicht ein größerer Mubtadi', als er eigentlich in diesem Moment ist. Deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass wir, wenn wir jemanden meiden, dass das Ziel sein sollte, die Religion zu schützen. Das heißt, wenn ich beispielsweise einen Mubtadi', der zur Bid'a aufruft, eine gegen die Sunna aufruft, wenn ich ihn meide, ist mein Ziel, ich beschütze die Sunna und ich beschütze die Religion Allahs, deswegen meide ich ihn. Das heißt, wir erwähnen das nächste, was ebenfalls erlaubt ist, ist das Meiden vom Vater seinem Sohn gegenüber. Das heißt, wenn sein Sohn, yani aufgrund der Religion, wenn er beispielsweise Dinge vollzieht, die nicht nach der Religion gehen, nach der Erziehung der Religion und so weiter und so fort, dass er ihn meidet, auch wenn es länger als 3 Tage sind, ist erlaubt. Wenn der Ehemann seine Ehefrau aufgrund von verschiedenen Punkten meiden möchte, yani, brauchen wir jetzt auch nicht zu vertiefen, aber ihr wisst, was damit gemeint ist. Der Prophet hat seine Frau yani, 1 Monat oder länger ebenfalls gemieden, dass es da ebenfalls erlaubt ist, eine Person zu meiden. Das heißt, halten wir fest, sich voneinander abzuwenden, ist eine Sache, die grundsätzlich haram ist. Vor allem, wenn sie wegen Dunya-Angelegenheiten ist, ist sie vollkommen haram. Die 3-Tage-Regel nicht überschreiten. Der Bessere ist derjenige, der mit dem Salam beginnt und die saubere Herzen zu pflegen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Die erlaubte Art und Weise, wie es der Prophet mit Ka'b ibn Malik gemacht hat, oder wie der Prophet es erwähnt hat, oder wie der Sheikh es jetzt erwähnt hat, wie man den Erneuerer meiden sollte, wenn der Vater seinen Sohn meidet, wenn der Ehemann seine Frau meidet.
بهذا القدر نكتفي فإن قدر البقاء وكان اللقاء مواصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.